Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wie sauber sind unsere Restaurants, Imbissbuden oder Bäckereien? Wissen wir das? Optischer Eindruck, klar, den hat jeder. Da kann man einschätzen, was da so auf dem Boden rumläuft oder wo der Koch überall seine Hände drin hat. Aber sonst lässt sich die Hygiene schwer feststellen. Weil die Ereignisse der Prüfung, zum Beispiel von Gesundheitsämtern, nicht öffentlich sind, gibt es jetzt eine neue Seite im Netz. Das soll sich nämlich alles ändern, die Online-Plattform Top Secrets. Macht alles transparenter.
Da geht es dann zum Beispiel darum, werden Lebensmittel richtig gelagert? Wird regelmäßig sauber gemacht? Gibt es die erforderlichen Schulungen? Und all diese Befunde, die stehen in Hygienekontrollberichten. Und wenn es da Beanstandung gibt, dann können Nutzerinnen und Nutzer diese Berichte anfragen. Das heißt wirklich die Kopien dieser Berichte und die dann veröffentlichen, sodass jeder sie ansehen kann.
Sagt Arne Semsroth von der Initiative Frag den Staat, die unter anderem hinter dieser Plattform stehen. Was die genau kann, die Plattform, das klären wir heute für euch. Außerdem sprechen wir über einen Brief von rund 100 EU-Parlamentariern. Sie wollen, dass die Briten es sich doch nochmal überlegen, dass sie in der EU bleiben und sagen das ganz offensiv in einem Brief. Vera Matt ist Paartherapeutin und sagt, na jetzt ist auch irgendwie zu spät.
Wenn so eine Trennung ausgesprochen wird, und das ist ja auch Brexit-mäßig, dann kommt ja erstmal so ein Schock. Und wenn dann sowas wie Zorn und Wut abgeflacht ist, dann kommen solche Dinge wie der Brief. Da kämpft man und feilscht und macht Vorschläge. Das ist aber dann ganz oft so, dass es beim anderen wirklich einfach schon deutlich zu spät ist. Viel zu spät.
Morgen entscheidet das britische Unterhaus, ob sie dem Deal von Theresa May und der EU zustimmen sollen oder nicht. Und ja, alle sind so ein bisschen hibbelig an diesem Montag heute, denn seit gestern Abend ist der neue Game of Thrones Trailer im Netz. Der Trailer zur 8. zur letzten Staffel Game of Thrones. Was wird uns da versprochen? Auch das klären wir an diesem Montag. Das und mehr für euch jetzt hier in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der Bürgermeister von Danzig, Pavel Adamovic, war gestern mit einem Messer angegriffen worden bei einer Benefizgala. Heute ist er an den Verletzungen gestorben. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wir schauen uns diesen Vorfall genauer an. Erst gab es ja auch noch Hoffnung, dass er den Angriff doch überlebt, ne?
Genau, also der Angriff war gestern Abend und heute Nacht wurde er dann mehrere Stunden lang operiert. Und heute Nachmittag kam dann die Nachricht, er ist gestorben.
Wie lief denn der Angriff auf ihn genau ab?
Also in Danzig gab es gestern Abend eine Open-Air-Abschlussgala von einer landesweiten Spendenaktion. Da wurde Geld für Kinderkrankenhäuser gesammelt und Pavel Adamovic war dafür auf der Bühne. Dann ist ein Mann auf die Bühne gestürmt. Aktueller Stand ist, dass der 27 Jahre alt ist und schon mal wegen Banküberfällen im Gefängnis war. Der Mann hatte mehrfach mit einem Messer auf Adamovic eingestochen. Dann hat er sich das Mikro geschnappt und gesagt, dass er unschuldig im Gefängnis gesessen habe und gefoltert worden sei von der Partei, bei der Adamovic lange Mitglied war. Polnische Medien berichten, dass der Angreifer im Gefängnis als psychisch labil aufgefallen sei und jetzt wird untersucht, ob er psychisch krank ist.
Waren da denn keine Sicherheitsleute, die hätten eingreifen können?
Ja, doch, und das wird jetzt auch kritisiert, dass die Sicherheitsleute von dieser Gala-Veranstaltung zu spät reagiert hätten. Immerhin hatte der Angreifer ja noch Zeit, seine Rede zu halten. Die Frage ist auch, wie er überhaupt auf die Bühne kam. Vermutlich hat er Zugang bekommen, obwohl er den gar nicht hätte bekommen dürfen. Medien berichten, dass er einen Presseausweis vorgezeigt hat.
Du sagst, der Mann war vielleicht geistig verwirrt. Also war es kein politischer Angriff?
Na, das ist etwas unklar, eben weil es einmal die Aussage gibt, dass er eventuell psychisch verwirrt sein könnte. Aber er hatte ja auch gesagt, dass Adamowitschs frühere Partei ihn gefoltert hat. Das wäre ja dann doch ein politisches Motiv. Fakt ist, dass in Polen aktuell ziemlich heftig gestritten wird zwischen den politischen Lagern. Die Lage ist sehr aufgeheizt. Jede Seite hetzt da gegen die andere. Jetzt melden sich dann Politiker und sagen, Leute, wir müssen vorsichtiger sein, was wir sagen. Wir dürfen keinen Hass schüren, der dann eskaliert und möglicherweise solche Attentate zur Folge hat. Das hat auch die Danziger Vizebürgermeisterin heute gefordert, noch bevor klar war, dass Adamovic nicht überlebt.
Ich möchte eindringlich dazu aufrufen, Aggressionen aus Alltag und Politik ein für alle Mal zu verbannen. Die Gewalt darf sich jetzt nicht aufschaukeln. Ich weiß, wenn der Herr Bürgermeister reden könnte, würde er genau das jetzt sagen.
In Deutschland ist so ein Messerangriff ja auch schon mal passiert. Da wurde ja unter anderem die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker schwer verletzt. Es gab Diskussionen darüber, ob es vielleicht zu gefährlich ist, Politiker zu sein, wenn man wird ständig bedroht und angepöbelt. Das ist ja nun mal Alltag, körperlich auch angegriffen, oder?
Ja, natürlich sind solche Messerangriffe schon Einzelfälle. Es hatte ja einmal den Angriff auf Henriette Reker gegeben. Dann gab es noch einen in Altena in Nordrhein-Westfalen. Da wurde auch der Bürgermeister Andreas Holstein mit einem Messer angegriffen. Beide Angriffe waren politisch motiviert, aber man muss trotzdem sagen, das sind Einzelfälle. Und trotzdem zeigen solche Fälle, was passieren kann, wenn die Stimmung aufgeheizt ist und dass es eben unverantwortlich ist, so eine Stimmung dann bewusst aufzuheizen, weil es eben krasse Folgen haben kann.
Der Bürgermeister von Danzig, Pavel Adamowitsch, ist heute gestorben. Er war gestern bei einer Veranstaltung mit einem Messer niedergestochen worden. Die Einzelheiten dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Müll trennen und recyceln. Das können die Deutschen ja angeblich besonders gut. Aber selbst wenn wir Plastikverpackungen immer brav in den gelben Sack packen oder in die gelbe Tonne, es wird längst nicht alles recycelt. 2016 wurde rund die Hälfte des Kunststoffabfalls nicht recycelt, sondern landete in der Müllverbrennungsanlage und das noch ziemlich positiv gerechnet. Und das natürlich nicht gut für die Umwelt. Das neue Verpackungsgesetz, das seit Anfang des Jahres gilt, soll das jetzt ändern und die Recyclingquote erhöhen mit ganz verschiedenen Maßnahmen. Eine davon ist ein neues sogenanntes Verpackungsregister, Name Lucid. Das wurde heute in Berlin vorgestellt. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat zu diesem Thema recherchiert, mit Experten gesprochen. Was ist dieses Verpackungsregister genau?
Ja, in diesem Register müssen sich alle registrieren, die was mit Verpackungen zu tun haben. Also Hersteller und Händler von allen möglichen Waren, wo dann eben eine Verpackung drumherum kommt. Und diese Unternehmen, die zahlen dann über dieses System Gebühren für die Verpackung, die sie benutzen. Und mit diesen Gebühren wird dann die Entsorgung und das Recycling finanziert. Sowas gibt es ja schon länger, also auch bislang haben Unternehmen, die Verpackungen nutzen, ja schon in so einen großen Topf eingezahlt und damit das sogenannte duale System finanziert, ne, also den gelben Sack oder die Papiercontainer auf der Straße und das entsprechende Recycling dann. Und dieses neue Register, das soll jetzt sicherstellen, dass sich keiner mehr drumherum mogeln kann, also dass auch wirklich alle Unternehmen zahlen, die diese Gebühren auch zahlen müssen. Beim neuen Register haben sich mittlerweile 130.000 Hersteller und Händler registriert und das sind mehr als doppelt so viele, wie bislang im alten System dabei war.
Also theoretisch erstmal nachvollziehbar, aber wie soll das dann jetzt zu besserem Recycling führen?
Ja, die Verpackungen sollen jetzt unterschiedlich teuer werden für die Hersteller und Händler und zwar je nachdem, wie gut recycelbar die Verpackung ist. Also simpel gesagt, wenn du jetzt als Fleischproduzent zum Beispiel dein Steak in einer gut recycelbaren Verpackung packst, zahlst du weniger an Gebühren, als wenn du jetzt eine Verpackung nimmst, die schlecht oder gar nicht zu recyceln ist und damit soll dann eben Anreiz da sein, für Unternehmen umweltfreundlichere Verpackungen zu verwenden.
Und was sind zum Beispiel Verpackungen, die man schlecht recyceln kann?
Ja, ein Klassiker ist ja zum Beispiel der Joghurtbecher, ne, weil der aus so vielen unterschiedlichen Materialien besteht, also innen Plastik, außen Pappe, oben noch so ein Aluminiumverschluss, da wird dann höchstens ein Teil recycelt oder auch gar nichts und alles verbrannt direkt. Oder um bei diesem Fleischbeispiel nochmal zu bleiben, Fleischverpackungen aus dem Supermarkt, die sind oft gar nicht recycelbar tatsächlich. Und das liegt daran, dass diese Verpackungen sogenannte Barriereschichten haben. Das hat mir Gunda Rachut erklärt, das ist die Chefin des Verpackungsregisters.
Wenn Luft an die Ware herankommt, wird sie schneller schlecht. Und diese Barriereschichten sorgen dafür, dass die Verpackung im Fachjargon gasdicht ist, also dass keine Luft rankommt und insofern dieses Gut, dass das Lebensmittel länger hält.
Ja, aber diese besonders luftdichten Barriereschichten sind eben kaum zu recyceln und deshalb landen solche Verpackungen dann eben bisher eher in der Müllverbrennungsanlage.
Das ist ein zweischneidiges Schwert dann, ne? Wäre ja auch blöd, wenn zwar die Verpackung tippitoppi recycelbar ist, aber das Fleisch dafür schneller schlecht wird.
Ja, stimmt, aber da arbeiten Verpackungsentwickler laut Gunda Rachut gerade dran, dass man eben beides unter den Hut bekommen kann, ne? Also solche Verpackungen, die keine Luft durchlassen und damit das Fleisch länger haltbar machen, aber die trotzdem am Ende noch recycelbar sind, ist in der Entwicklung gerade.
Welche Reaktion gibt es denn jetzt schon auf dieses neue Verpackungsregister? Wie gut, wie schlecht kommt es weg?
Also der Umweltverband BUND sagt zum Beispiel gegenüber der SZ heute, dass das neue System einen großen Beitrag leisten kann für mehr Recycling, wenn es denn funktioniert. Aber auch Verbraucher müssten umdenken und auf Verpackungen von vornherein verzichten. Ich habe außerdem heute mit Peter Quicker gesprochen. Der ist Professor an der RWTH Aachen und da Experte für Müllentsorgung und Energierohstoffe. Und der sieht dieses neue Verpackungsregister eher ziemlich kritisch.
Es ist ist halt wie so oft, wenn man ein System hat, das nicht funktioniert, dann versucht man noch einen Polizisten zu installieren, der aufpasst, damit es dann vielleicht doch läuft. So möchte ich das mal formulieren.
Also Peter Quicker meint, das ist jetzt zwar so eine neue Kontrollbehörde, die es da gibt, aber es wird seiner Ansicht nach das Grundproblem nicht lösen, dass viele Verpackungen einfach schlecht sind, weil man sie nicht gut recyceln kann. Er sagt, stattdessen brauchen wir ganz konkrete Vorgaben, welche Verpackungen erlaubt sein sollten und welche nicht.
Ideal wäre, der Gesetzgeber schreibt vor, für die Verpackung, Hohlkörper, Shampoo, Spüli, dürfen wir nur noch eine Kunststoffsorte nehmen und am besten keine schwarzen Verpackungen, keine großen heterogenen Störstoffe drin, dann können wir vernünftig recyceln. Wir müssen vorne ansetzen.
Also Peter Quicker meint, besser direkt vorne ansetzen bei genauen Vorgaben eben, als hinterher viel zu kontrollieren.
Viele Verpackungen aus Plastik oder auch aus Pappe sind schwer oder kaum zu recyceln, so ist es. Das neue Verpackungsregister soll das ändern, wird aber auch, wie wir gerade gehört haben, sehr kritisch gesehen. Eingeordnet hat uns das alles Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Achtung, persönliche Geschichte. Neulich war ich in einem Fischimbiss in München, sehr lecker Fisch gegessen dort, dann Laden verlassen, draußen gemerkt, Moment, ich muss nochmal auf Toilette, dann rein in den Laden und schwupps, hat sich doch da unter der Kühltheke eine kleine Ratte versteckt. Hygiene im Restaurant ist dem einen jetzt ein bisschen wichtiger und dem anderen eher weniger. Fakt ist auf jeden Fall, in jedem vierten Lebensmittelbetrieb in Deutschland finden die Behörden Hygiene Mängel. Nur erfahren wir, die Verbraucher, davon meistens eben nichts. Foodwatch und die Transparenzinitiative Frag den Staat wollen das jetzt ändern mit einer neuen Website. Der Titel Topf Secrets. Sprechen wir darüber mit unserer Reporterin Daniela Siebert. Daniela, das Ganze wurde heute vorgestellt. Wie schnell komme ich denn an Infos über die Hygiene in meiner Pommesbude nebenan?
Also man muss selber aktiv werden, man muss selbst eine Anfrage stellen über diese neue Plattform Top Secret. Das ist aber ziemlich einfach. Also man braucht nur seinen Namen angeben, seine Postanschrift und eine E-Mail-Adresse. Die Plattform selber dann, da kann man einen Betrieb aus einer Straßenkarte auswählen oder selber benennen. Die bringt das beides dann zusammen und einen vorgeschriebenen Text, den haben diese beiden Organisationen vorbereitet. Der ist sozusagen einschlägig und juristisch geprüft. Da muss man auch die Nutzungsbedingungen abhaken und schickt das Ganze los. Das Ganze ist so organisiert, dass maximal eine Anfrage pro Lokal oder Fabrik oder Supermarkt rausgeht. Das reicht ja dann im Prinzip auch, weil alle wollen ja das Gleiche wissen, was wurde gefunden. Es ist richtig einfach und den richtigen Adressaten sucht dann die Internetplattform selber raus. Das hat auch Arne Semsrott von Frag den Staat heute so erklärt.
Dann kommt es ein bisschen auf den Landkreis an, wer zuständig ist. Es geht in der Regel um Hygieneüberprüfungen, die in der Regel alle 3 Jahre bei Lebensmittelbetrieben gemacht werden müssen. Da geht es dann zum Beispiel darum, werden Lebensmittel richtig gelagert, wird regelmäßig sauber gemacht, da gibt es die erforderlichen Schulungen und all diese Befunde, die stehen in Hygienekontrollberichten. Und wenn es da Beanstandung gibt, dann können Nutzerinnen und Nutzer diese Berichte anfragen, das heißt wirklich die Kopien dieser Berichte und die dann veröffentlichen, sodass dass jeder sie ansehen kann.
Genau, die Ergebnisse landen dann auch alle auf dieser Internetseite. So entsteht dann also mittelfristig eine Infolandkarte für uns alle.
Jetzt hast du uns erklärt, dass das vorgefertigte Formulare sind auf dieser Seite und dass es doch recht einfach ist, die Infos zu beantragen. Sind die Behörden denn verpflichtet, die Infos rauszugeben?
Genau, also die beiden Organisationen, die dahinter stecken, Foodwatch und Frag den Staat, sagen, das Verbraucherinformationsgesetz erfordert das. Also die Behörden müssen nach diesem Gesetz solche Informationen auf Anfrage rausgeben. Dass sie da aber jetzt nicht nur mit offenen Türen und großer Transparenz rechnen, zeigt auch diese Einschätzung von Oliver Heusinger von Foodwatch.
So wie wir diese Anfragen vorformuliert haben, müssen die Behörden Auskunft geben. Da haben wir viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Aber natürlich kann es sein, dass sich auch Behörden querstellen und wir werden auch nötigenfalls die Verbraucherinnen, die das dann betrifft, darin unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen. Wenn da zum Beispiel Behörden sich weigern, könnte man sich überlegen, da entsprechende Informationsansprüche durchzuklagen. Das könnten die Verbraucherinnen dann tun, wenn ihre Anfragen nicht beantwortet werden. Es kann auch sein, dass sich Unternehmen wiederum gegen die Veröffentlichung wehren. Also es kann durchaus sein, dass es da auch gerichtliche Auseinandersetzungen gibt.
Das heißt im Klartext ja auch immer Prozesskosten. Da würde sich Foodwatch aber auch einbringen, hat Heusinger gesagt. Es gibt noch so ein paar andere Fußangeln, die erwähnenswert sind. Die stehen in den Nutzungsbedingungen von Top Secret. Da wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass manche Länder dann doch auch gerne noch einen Brief haben wollen, Schriftform erfordern. Fairness ist da das Zauberwort. Das sei aber vor allem bei Widersprüchen gegen Bescheide der Fall, hat mir Arne Semsrott erklärt. Und ein anderer interessanter Punkt: in den Nutzungsbedingungen steht auch, dass Behördenauskünfte eventuell Geld kosten können. Das sei eigentlich über die gesetzlichen Regelungen zu Auskünften über Beanstandungen ausgeschlossen, sagte Arne Semsrott. Aber nur um mal eine Idee zu haben, worüber wir da reden, im Bund oder auch bei manchen Ländern wie Nordrhein-Westfalen kann sowas bis zu 1.000 Euro kosten maximal. Und Sachsen-Anhalt kann sogar Gebühren für Ablehnungsbescheide verlangen.
Jetzt ist Ziel von dieser Aktion von Topf Secret, dass durch mehr Transparenz die Hygiene besser wird. Wie schätzt du das ein? Kann das funktionieren?
Also freiwillig klappt es ja bislang nicht. Da haben die Organisationen mehrere Beispiele angeführt, zum Beispiel aktuell aus Hannover oder Braunschweig. Da haben nur 4% der Betriebe freiwillig die Befunde an die Ladentür gehängt, wie es eigentlich vorgesehen war. Und das Ziel ist halt von dieser Aktion, dass langfristig die Behörden alle ihre Befunde von sich aus veröffentlichen müssen, sodass die Plattform irgendwann mal überflüssig wird. Und aktuelle Vorbilder dafür sind eben Dänemark und Norwegen. Da gibt es diese Smiley-Systeme, die es in Deutschland auch schon vereinzelt gab. Die haben richtig dazu geführt, führt eben in Dänemark und Norwegen, dass die Betriebe wirklich sauberer arbeiten. Da sind die Beanstandungen prozentual deutlich nach unten gegangen, seit es diese Systeme gibt.
Aber so ein bisschen an den Pranger stellen ist es doch schon, oder?
Klar hat es eine Prangerwirkung, wenn das jetzt vielleicht erstmal nur Vereinzelte sind, aber die Idee ist ja auch sozusagen, dass man einfach vorhandene Informationen, die jetzt die Behörden für sich haben, aber die Verbraucher erfahren das nicht. Und das wollen halt eben diese Aktivisten verhindern, beziehungsweise eben eine Transparenz für alle schaffen, damit die Verbraucher selber entscheiden können, wie viel Schmuddel sie haben wollen, ob der Kühlschrank zu warm sein darf für das Fleisch oder nicht. Ja, das können die Verbraucher ja dann immer noch entscheiden, wie streng sie da sein wollen.
Die neue Online-Plattform Topf Secret will für jeden nachvollziehbar machen, wie sauber und hygienisch Restaurants, Imbissbuden und Bäckereien sind. Foodwatch und die Initiative Frag den Staat stecken dahinter, wie sinnvoll das alles ist. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Reporterin Daniela Siebert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen wird es so richtig ernst in Sachen Brexit, Unterhausabstimmung zum Deal von Theresa May und der EU. Politisch rational ist die Situation, muss man sagen, extrem verfahren. Da hilft vielleicht ein wenig Emotion, ein Wort unter Freunden vielleicht. Haben sich EU-Parlamentarier gedacht und einen Brief geschrieben. In dem Brief bitten sie die Briten nochmals, sich das mit dem Austritt genau zu überlegen. Sie würden ihre Kollegen stark vermissen, schreiben sie da. Zitat: unsere Herzen und unsere Türen sind offen. Zitat Ende. Die über 100 Unterzeichner halten das offenbar als ihre Pflicht an, alles zu versuchen. Aber die Briten, muss man auch festhalten, die haben ihr Referendum gehabt und sie haben entschieden. Was also mit so einem Brief? Wo beginnt emotionale Erpressung und nützt der Brief eher oder macht er alles noch viel schlimmer? Das wollte unser Reporter Stefan Beuting wissen.
Dear Citizens of the United Kingdom,
we want you to stay.
Das ist sie, die erste Zeile im Brief vom EU-Parlament an die Bürger Großbritanniens, mit einer einfachen Botschaft.
We want you to stay.
Großbritannien soll es sich nochmal überlegen, soll doch lieber in der EU bleiben. Aber hilft da so ein Brief? Und wenn ja, wie bekomme ich den richtigen Ton hin?
We want you to stay.
Nee, das ist nicht auf das Stay, ne? We want you to stay.
Es ist die aktuell größte internationale Trennungsstory. Great Britain macht Schluss. Und jetzt, auf den letzten Drücker, schreiben die EU-Parlamentarier diesen verzweifelten Brief. Hat sowas Chancen auf Erfolg? Fragen wir mal Vera Matt, Paartherapeutin aus Berlin.
50-50, man kann es tun, man kann es lassen, die Statistik bleibt meiner Erfahrung nach gleich.
Vera Matt kennt diese Art von Briefen aus ihrer Praxis.
Wenn so eine Trennung ausgesprochen wird, und das ist ja auch Brexit-mäßig, dann kommt ja erstmal so ein Schock. Und wenn dann sowas wie Zorn und Wut abgeflacht ist, dann kommen solche Dinge wie der Brief. Da kämpft man und feilscht und macht Vorschläge.
Moment, hier haben wir die Stelle.
Any British decision to remain in the EU would be warmly welcomed by us and we would work with you to reform and improve the European Union so that it works better in the interests of all citizens.
Also wenn ihr wieder zurückkommt, dann werden wir die alten Fehler nicht wieder machen und uns reformieren und bessern. Versprochen. Auf Politikebene könnte das ja klappen. Aus paartherapeutischer Sicht ist Vera Matt skeptisch.
Das ist aber dann ganz oft so, dass es beim anderen wirklich einfach schon deutlich zu spät ist. Viel zu spät. Und man eigentlich kurz bevor der Scheidungshammer fällt, sich nochmal aufbäumt.
We want you to stay.
Gut an dem Brief? die ganz einfachen Basics, die mal ausgesprochen werden sollten, die einfach auch mal auszusprechen. Bitte bleibt.
Oft sagen Leute, höre ich zum ersten Mal. Der andere sagt, ich habe es aber seit Jahren immer wieder gesagt.
Okay, das wäre damit abgehakt. Das heißt aber auch, alles, was danach kommt, könnte auch nach hinten losgehen. Stichwort emotionale Erpressung, oft durch Schuldgefühle. Das kommt im Brief so nicht vor, aber was anderes.
Man kann durch Schmeichelei erpressen.
We have greatly appreciated the enormous impact British politicians and citizens.
Ihr wart so super. Wir haben euch immer so gemocht.
We would miss the extraordinary.
Ein guter Versuch, aber hart an der Grenze. Matt warnt davor, mit so einem Brief den Fuß vertretermäßig in die Tür zu stecken und zu viel emotionalen Druck auszuüben. Der erzeugt Gegendruck. Ihr Vorschlag? Mehr das eigene Handeln reflektieren.
Was ist denn mein Anteil an der Schieflage? Habe ich mich vielleicht auf die Fehler fokussiert und nicht auf die Stärken? War ich vielleicht eine Zicke? Habe ich vielleicht dem anderen gar nicht selbst nicht zugehört?
Diese Art von Selbstkritik kommt im Brief aber leider nicht vor. Wäre vielleicht so etwas wie eine vertrauensbildende Maßnahme gewesen.
Das wichtigste Stichwort ist Vertrauen. Wer jemandem vertraut, der einen anspricht, den hat man auch schneller auf seiner Seite.
Das ist Sabine Wilke, Pressesprecherin der Hilfsorganisation CARE Deutschland. Wie andere Hilfsorganisationen auch, muss CARE diesen schmalen Grat finden.
Bitten, aber nicht betteln.
Da rutscht der Text an manchen Stellen fast ab. Was aber definitiv gut ist, der Brief zeigt, dass das EU-Parlament nicht eingeschnappt oder beleidigt ist, sondern immer noch offen für alles.
We ask you to reconsider to leave our union in the interest of the next generation of young people, British and Europeans, who will lose out on the opportunities of living, loving and working together.
Vielleicht ist das der stärkste Move in dem Brief. Offene Arme, ja, am Ende aber nicht übermäßig viel Druck.
Man sollte dem, an dem man den Brief schickt, auch die Möglichkeit geben, den Brief nochmal beiseite zu legen und selber darüber nachzudenken, was für eine Handlung er oder sie jetzt bevorzugt.
Mal schauen, ob es wirkt.
We want you to stay.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wieso nicht? Jetzt eine Pizza. Über so eine Einladung zu einer Pizza, da würden sich wahrscheinlich mehrere Menschen gleichzeitig freuen und wahrscheinlich dann auch besonders, wenn man selber nicht flüssig ist, also wenn man keine Kohle hat. In den USA, da wurden jetzt etliche Fluglotsen auf eine Pizza eingeladen und zwar von ihren kanadischen Kollegen. Johannes Döbbelt, du kennst die ganze Geschichte. Das hat auch mit dem Rekord-Shutdown in den USA zu tun, ne?
Ja, genau. Mit der Haushaltssperre, die ja jetzt schon seit 3 Wochen in Kraft ist, wegen des Streits zwischen Republikanern und Demokraten um das neue Haushaltsgesetz. Und deshalb sind ja viele US-Behörden geschlossen und 800.000 Staatsmitarbeiter sind entweder im Zwangsurlaub oder die müssen ohne Bezahlung weiterarbeiten. Und das betrifft eben auch die US-amerikanischen Fluglotsen. Also Fluglotsen können ja jetzt nicht mal eben so sagen, ich bleib zu Hause. Ne, macht Zwangsurlaub, die braucht man ja definitiv, die müssen weiterarbeiten, aber eben auch ohne Bezahlung im Moment. Und deswegen haben die Kanadier sich eben diese Solidaritätsgeste überlegt und dann so große Kartons mit großen Pizzen, wie man die aus den USA erkennt, an ihre US-Kollegen in die Flughafen-Tower direkt liefern lassen.
Schön XXL mit, ja, mit extra Käse. Und von wie vielen Pizzen reden wir hier?
Also laut dem Berufsverband der kanadischen Fluglotsen waren das bislang mehr als 350 Pizzen, die an 49 verschiedene Standorte überall in den USA verschickt wurden. Das war der Stand von heute Vormittag, dürften inzwischen noch einige mehr sein. Und die Amerikaner haben sich dann natürlich auch nett bedankt, wie sich das gehört. Einmal mit ganz vielen Posts und Bildern in den sozialen Medien. Und Piloten aus den USA, die haben sich dann so stellvertretend für die Fluglotsen auch noch bedankt. Und zwar haben sie das gemacht, als sie im kanadischen Luftraum unterwegs waren, also über Kanada drüber geflogen sind. Und dann haben sie den kanadischen Lotsen dann angefunkt und ihren Dank dann eben so nochmal ausgerichtet.
Tolle Geschichte. Ja. Kanadische Fluglotsen haben ihren US-Kollegen jede Menge Pizzen spendiert, weil die eben wegen des Shutdowns in den USA gerade ohne Bezahlung arbeiten müssen. Wenigstens haben sie jetzt vielleicht für den Moment keinen Hunger mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, eigentlich haben wir heute doch einen ganz normalen Montag. Eigentlich. Aber für einen kleinen Kreis an Menschen ist es kein normaler Montag. Einige rasten seit gestern Abend aus und haben Twitter fast zur Explosion gebracht, weil der neue Game of Thrones Trailer ganz frisch rausgekommen ist. Von hier an blind. Für viele vielleicht. Wer keinen Spoiler jetzt hören will, dem empfehle ich einfach mal 3 Minuten kurz leiser zu drehen. Aber wir müssen natürlich verstehen, was der neue Trailer eigentlich bedeutet für die Menschheit, für das Weiterleben mit Game of Thrones. Und das fragen wir Felix Böhmer. Er ist Redakteur bei serienjunkies.de. Grüß dich, Felix.
Hey, schönen guten Abend.
Nachdem du den Trailer geguckt hast, was verrät der denn schon über die neue Staffel?
Das Ende wirklich. Ja, es geht jetzt ja wirklich auf die Zielgerade. Ne? Wir haben noch 6 Folgen dann ab dem 14. April. Das ist die erste große Information, die der Trailer mit uns teilt. Ne? Dann geht's endlich los. Und ansonsten ist das wie immer so ein bisschen kryptisch. Es gibt noch keine richtigen konkreten Informationen, aber es ist atmosphärisch, stimmungsvoll und ganz klar, es zeigt, wie 3 der Hauptcharaktere, Jon Snow, Arya und Sansa Stark, so ein bisschen der Kälte entgegenblicken und da vielleicht eine Herausforderung auf sie zukommt, die sie bisher so noch nie in ihrem Leben zu bekämpfen hatten.
Ist das die einzige Überraschung oder würdest du sagen, nee, da ist nochmal ein richtiger Kracher eingebaut?
Nee, ein großer Kracher würde ich sagen nicht, ist aber schön für die Fans auf jeden Fall, denn wir befinden uns in dem Trailer in der Gruft von Winterfell, der Heimat der Starks. Und da sehen wir so ein bisschen alte Steinstatuen von Eddard Stark, den viele aus der ersten Staffel natürlich kennen und nicht vergessen haben oder auch nicht vergessen haben, wie er von uns gegangen ist. Wir sehen Catelyn Stark, wir sehen Lyanna Stark, die Mutter von Jon Snow, wie wir in der letzten Staffel erfahren haben. Und das sind alles so Elemente, die viele Fans auch daran erinnern, was für eine Reise wir bisher hinter uns gebracht haben. Es ist ein ganzes Stück, lief die Serie jetzt schon, über 7 Staffeln. Und von daher werden damit Erinnerungen gespielt, auch schmerzhafte Erinnerungen. Und ich glaube, es ist keine schlechte Strategie von den Leuten von HBO, dass die jetzt sagen, komm, wir holen nochmal alle ab, wir rufen mal was in Erinnerung und involvieren halt unsere Zuschauer nochmal extrem mit diesen Emotionen.
Ja, man könnte jetzt auch sagen, nee, man verzichtet irgendwie so auf eine Art Best-of oder auf irgendwie so alte Devotionalien und baut nochmal so im Drehbuch ein bisschen was ganz Neues rein. Ne? Einen neuen Peak, neues Element, aber das gibt's nicht, ne?
Ein ganz neues Element gibt's eigentlich nicht, nein. Wir haben halt so ein paar Anspielungen wirklich auf die Vergangenheit. Es ist schön für die Fans jetzt zu sehen, das ist vielleicht so eine kleine Neuheit, dass jetzt die Starks wieder so ein bisschen zusammenkommen. Das war so zum Beginn der Serie, haben sie sich alle verteilt in Westeros und in dieser Welt. Und jetzt so am Ende der 7. kamen sie alle irgendwie ein bisschen zusammen und zumindest schon mal Sansa und Arya. Und in der 8. kommt jetzt noch Jon dazu, die letzten, die noch übrig sind aus diesem Familienclan. Und das ist, glaube ich, für viele Fans, gerade auch viele Fans der Familie Stark, die so mal ein bisschen die Guten waren in dieser Serie, Balsam auf der geschundenen Seele, denn die Starks, die mussten ordentlich einstecken in 7 Jahren Game of Thrones oder 7 Staffeln Game of Thrones. Und da ist es jetzt, glaube ich, schön zu sehen, dass es noch ein paar gibt. Wobei, wie gesagt, die Kälte kommt, beziehungsweise der Winter ist nicht nur am Kommen, der ist schon eigentlich da. Er hält Einzug und wird, glaube ich, nicht viel übrig lassen.
Ja, und auch schön realgetreu gemacht, denn draußen ist ja auch Winter. Game of Thrones Fans müssen sich allerdings noch ein paar Monate gedulden. Die 8. Staffel, die kommt erst im Frühling. Und zwar am 14. April über den neuen Trailer zur 8. Staffel habe ich mit Felix Böhme von serienjunkies.de gesprochen, der auf jeden Fall Fan ist. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.